Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Schuldenregeln sind gelockert. Nun wird darüber diskutiert, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Seit 10 Tagen haben Union und SPD in 16 Arbeitsgruppen ihre geplante Koalition vorbereitet. Heute wurden intern Zwischenergebnisse vorgelegt, bei welchen Themen man sich einig ist und bei welchen nicht. Über diese strittigen Fragen müssen nun die Parteispitzen entscheiden.
Auch eine Personalentscheidung fällt die SPD-Fraktion am Abend. Die Saarbrücker Abgeordnete Josefine Ortleb soll neue Vizepräsidentin des Bundestages werden. Ansonsten dürfte es in der Sitzung der neu gewählten Fraktion hauptsächlich um die Koalitionsverhandlungen gegangen sein. Bis heute um 17 Uhr mussten alle Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorlegen. Offenbar ist aber vieles noch ungeklärt. Das wird nun Aufgabe der Chefverhandler werden.
Für mich ist wichtig, und das will ich hier nochmal betonen, dass alles in diesem Koalitionsvertrag geklärt ist. Das, was uns doch in der jetzigen Regierung auf die Füße gefallen ist, dass man vielleicht manche schönen Sätze formuliert hat im Koalitionsvertrag, aber sie unterschiedlich interpretiert wurden. Und deswegen geht es darum, dass wir gründlich jetzt die Sachen ausdiskutieren, dass wir klar sind in der Frage, wie wird das Land künftig regiert.
Am Morgen trifft sich das CDU-Präsidium, um über den Stand der Verhandlungen zu beraten. In der Union wachsen die Sorgen und der Ärger über die SPD. Insbesondere beim Thema Migration scheint man noch weit von einer Einigung entfernt.
Unsere Position ist sehr klar. Am Ende gibt es sowohl beim Migrationsthema als auch bei der Innenpolitik insgesamt unterschiedliche Sichtweisen der prospektiven Koalitionspartner. Wir werden sehen, wie wir da zusammenkommen können. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass auch zwischen den Themen man durchaus zu Kompromissen kommen kann.
Immer wieder gab es am Wochenende Berichte über Streit in wichtigen Arbeitsgruppen. Ganz normal, sagt NRW-Ministerpräsident Wüst.
Dass so fundamentale Änderungen, wie wir sie brauchen, in der Chefrunde verhandelt werden, ist, glaube ich, nicht verwunderlich.
Ab morgen werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammengeschrieben. Ab Ende der Woche soll dann die Chefrunde zusammenkommen. Ende der Verhandlungen noch offen.
Markus Preis in Berlin. Wie gehen Union und SPD jetzt in die anstehenden Gespräche?
Na, auf jeden Fall noch nicht als ein wirkliches Team. Jeder sieht den jeweils anderen am Zug. Die Union, die SPD, weil die ja die Lockerung der Schuldenbremse bekommen hat. Und die SPD sieht die Union am Zug, weil die ja schließlich den Kanzler stellen will. Diese grundsätzliche Logik mehr oder weniger noch gegeneinander, das ist bei den Gesprächen noch nicht überwunden. Und das, obwohl man immer von Verantwortung fürs Land spricht und insbesondere die Union auch dringend einen Politikwechsel beschwört. Wenn man sich bei den Beteiligten hinter den Kulissen umhört, dann hört man da durchaus selbstkritische Töne. Der Zitat Geist für wirkliche Veränderung, der sei bei allen Partnern noch nicht richtig da. Ein Beispiel, obwohl die SPD ziemlich genau weiß, wie wichtig der Union und vielleicht auch vielen Bürgern eine Verschärfung bei der Migration ist, geht sie eben noch nicht mit oder andersherum. Obwohl die Union ständig sagt, es müsse jetzt auch wirklich gespart werden, will sie die Mütterrente ausweiten und die Pendlerpauschale erhöhen. Beides, muss man wissen, milliardenschwere Zusatzausgaben.
Danke, Markus Preis, bis hierher. Wir kommen gleich nochmal zu Ihnen zurück. In der Türkei heizt sich die politische Atmosphäre weiter auf. Den 6. Tag in Folge protestieren Tausende gegen die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu. Nach Angaben des Innenministeriums wurden inzwischen mehr als 1.100 Menschen festgenommen, darunter auch Journalisten, die über die Proteste berichtet hatten. Präsident Erdogan erhebt schwere Vorwürfe gegen die Opposition, für die İmamoğlu als Präsidentschaftskandidat antreten soll.
Mehrere tausend junge Istanbulerinnen und Istanbuler setzen sich am frühen Abend in Bewegung. Vor allem Studierende. Am Nachmittag haben sie doch im Viertel Beşiktaş demonstriert. Jetzt sind sie auf dem Weg zum Rathaus. Nach den Erfahrungen der vergangenen Tage rechnen sie mit Konfrontationen mit der Polizei. Die Jugend ist hier, um ihre Freiheit zu verteidigen. Wir haben überhaupt nicht die Absicht, wegzugehen. Wir sind nicht nur für İmamoğlu hier, wir sind da für die Freiheit von allen. Viele Protestierende vermummen sich, wollen nicht erkannt werden aus Angst vor Repressionen. Während der Proteste am Nachmittag findet in Ankara eine Kabinettssitzung statt. Anschließend äußert sich Präsident Erdogan. Die Protestierenden nennt er Straßenterroristen und attackiert auch die Opposition direkt. Ich habe schon vorher mehrfach den Aufruf gemacht und wiederhole es heute. Hört endlich auf damit, die Ruhe unserer Bürger durch eure Provokationen zu stören. Mehr als 1.100 Menschen hat die türkische Polizei seit Beginn der Proteste festgenommen, unter ihnen auch Journalisten. Auch heute Abend füllen die Demonstrierenden die Straßen vor dem Rathaus in Istanbul. Der Chef von İmamoğlu's Partei CHP, Özgür Özel, soll später noch auftreten. Hier, wo Ekrem İmamoğlu seinen Amtssitz hatte, als er noch Bürgermeister von Istanbul war. Morgen möchte Parteichef Özel İmamoğlu im Gefängnis besuchen.
Und nochmal zu Markus Preis in Berlin. Die Reaktionen auf die Situation in der Türkei sind in der Bundespolitik ja noch recht zurückhaltend. Warum ist das so?
Nun ja, Worte des Protests, die gibt es schon. Außenministerin Baerbock zum Beispiel sagt heute, politische Wettbewerber gehörten, anders als Erdogan das jetzt macht, nicht in Haft. Und SPD-Chef Klingbeil spricht von einem Angriff auf die Demokratie in der Türkei. Also durchaus starke Worte, aber eben erstmal auch nicht mehr. Die Bundesregierung fordert heute offiziell zwar eine Aufklärung der Vorwürfe gegen den Istanbuler Bürgermeister, sie fordert aber nicht zum Beispiel seine sofortige Freilassung. Und von noch schärferen Druckmitteln, zum Beispiel einem Stopp von deutschen Waffenverkäufen an die Türkei, ist überhaupt keine Rede. Woran liegt das? Die Antwort auch daran, dass Deutschland die Türkei und damit Erdogan braucht, um die Zahl der Flüchtlinge zu verringern und auch als möglichen Vermittler im Ukraine-Konflikt. Denn Erdogan hat noch einen Draht zu Putin, anders als die meisten anderen NATO-Mitglieder.
Markus Preis in Berlin, vielen Dank für die Einschätzung. Die israelische Armee setzt ihre Luftangriffe auf den Gazastreifen fort. Innerhalb eines Tages wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 60 Menschen getötet. Unter ihnen auch ein führender Funktionär der Terrororganisation beim Beschuss eines Krankenhauses. Die israelische Armee wirft der Hamas vor, zivile Infrastruktur als Unterschlupf zu missbrauchen. Die Terrororganisation selbst gibt an, dass das getötete Mitglied in dem Krankenhaus behandelt wurde. Gedenken an den Absturz einer Germanwings-Maschine vor 10 Jahren. Mit Trauerfeiern ist in Frankreich und Deutschland an die 149 Opfer der Katastrophe erinnert worden. Die Ursache war, den Ermittlungen zufolge, dass der Co-Pilot Suizid begehen wollte und das Flugzeug absichtlich zum Absturz brachte. In Südfrankreich, nördlich von Marseille und Nizza. Die Maschine zerschellte an einem Felsmassiv bei dem kleinen Dorf Le Vernet. Dort versammelten sich heute viele Hinterbliebene zum Gedenken.
Trauerfeier in Le Vernet, Kränze aus aller Welt in Gedenken an die 149 Todesopfer. In einem Gemeinschaftsgrab auf dem Dorffriedhof liegen die sterblichen Überreste derer, die nicht identifiziert werden konnten. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit kommen hier die Angehörigen zusammen. Zur selben Stunde in Haltern am See im Ruhrgebiet. Schweigeminute am Josef-König-Gymnasium. 16 Jugendliche und 2 Lehrerinnen dieser Schule waren 2015 an Bord der Maschine, unter ihnen die 15-jährige Linda. Ihre Mutter hat einen Weg gefunden, mit der Trauer zu leben.
Mir war von Anfang an klar, dass ich meinen Kopf mit Gutem füllen muss. Sonst schaffe ich das nicht.
Klaus Rattner verlor bei dem Absturz seine Tochter Maria, deren Lebensgefährten Sascha und den Enkel Felix.
Vom ersten Tag an will ich, dass hier wer Verantwortung übernimmt. Verantwortung für dieses Unglück.
Doch wie hätte verhindert werden können, dass der Co-Pilot die Maschine in den Berg steuert, als er alleine im Cockpit war? Die Zwei-Personen-Regel, dass etwa ein Flugbegleiter reinkommt, wenn einer der Piloten zur Toilette muss, wurde wieder abgeschafft, weil sie nach Ansicht der Experten keine zusätzliche Sicherheit brachte. Dafür wurden die medizinischen Check-ups verbessert. Wir haben die Vorschriften geändert. Es ist nun für die Piloten verpflichtend, sich psychologisch von Flugmedizinern untersuchen zu lassen, um die Fluglizenz zu behalten. In Le Vernet konnten die Angehörigen heute auch zur Absturzstelle wandern. Eine Sonnenkugel, zusammengesetzt aus 149 Einzelstücken, erinnert hier an die Toten.
Die Ereignisse von damals rekonstruiert die 4-teilige Doku-Serie Der Germanwings-Absturz in der ARD-Mediathek. Darin kommen Angehörige, Ermittler und Experten ausführlich zu Wort. In Aachen muss sich von heute an ein ehemaliger Pfleger einer Palliativstation vor Gericht verantworten. Der 44-Jährige soll in einer Klinik in Würselen seinen Patienten eine tödliche Überdosis Schmerz- oder Beruhigungsmittel verabreicht haben, auch um eine möglichst ruhige Nachtschicht zu haben, so die Anklage. Dem Mann wird 9-facher Mord und 34-facher Mordversuch vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob es noch weitere Fälle gibt. Ein stabiler Handyempfang, egal wo man lebt, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Doch noch immer gibt es in Deutschland jede Menge Funklöcher. Die Bundesnetzagentur hat die Mobilfunkfrequenzen diesmal ohne Auktion verlängert. Damit entgehen dem Staat zwar Milliarden, doch die Netzbetreiber müssen sich dafür an strengere Auflagen halten. Profitieren sollen davon vor allem die Menschen auf dem Land, denn dort gehen Anrufe besonders oft ins Leere.
Es ist ein gewohntes Bild bei Familie Kleineberg in Glaserhausen. Die Suche nach Handynetz, die fast immer erfolglos ist.
Also da sage ich immer grundsätzlich, ruf mich über Festnetz an, da erreichst du mich eher. Das ist bei Ärzten überall.
Hier unten ist Tal der Ahnungslosen.
Glaserhausen liegt in Nordthüringen und hat gerade mal 150 Einwohner. Ländlicher Raum mit schlechter Netzabdeckung. Auch für die Bürgermeisterin ein Ärgernis.
Es ist auch ein Vermietungshindernis, wenn jemand hier eine Mietwohnung anbieten will. Ist auch die Frage, wie ist der Mobilfunkempfang? Und man muss auch investieren in Heimausstattung, technische Ausstattung mit WLAN-Verstärkern auf der Scheune in allen möglichen Ecken, um möglichst gute Reichweiten zu erzielen für das eigene WLAN. Ne?
Das kennen bundesweit auch andere Regionen. Die roten Flecken in der Karte zeigen die Gebiete mit Ausbaudefizit. Vor allem in den Flächenländern wie zum Beispiel Thüringen sind das bis zu 4% der Fläche. Das will die Bundesnetzagentur ändern. Sie erspart den aktuellen Netzbetreibern, sich bei einer jetzt eigentlich anstehenden Auktion Frequenzen neu ersteigern zu müssen. Die gesparten Milliarden müssen in den Netzausbau fließen.
Mit dem heutigen Entscheid der Bundesnetzagentur haben wir die Mobilfunkfrequenzen verlängert, aber gleichzeitig scharfe Auflagen erlegt. Das heißt, es müssen bis in ein paar Jahren 99,5% der Fläche in Deutschland mit Mobilfunkfrequenzen versorgt werden. Das wird ein deutlicher Anstieg der Versorgungsqualität.
Bis 2030 soll das Netz ausgebaut werden, vor allem in der Fläche, wie in Glaserhausen. Familie Kleineberg würde es freuen, nicht mehr im Funkloch zu leben.
Es war ein spektakuläres Fußballspiel mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Gestern Abend trennten sich Deutschland und Italien im Nations League Viertelfinale 3:3. In der ersten Halbzeit dominierte die deutsche Mannschaft. Nach der Pause kam Italien stark zurück. Doch am Ende reichte es für Deutschland, das nun im Halbfinale auf Portugal trifft. Für den Erfolg mitentscheidend war auch ein Dortmunder Balljunge.
Diese Bilder schaut sich Noel schon den ganzen Tag an. Der Balljunge und der Fußballstar. Diese Geschichte wollen heute alle von Noel hören. Die Geschichte vom Tor gegen Italien. Immer wieder muss der 15-Jährige von dem Moment erzählen, an dem er als Balljunge half, Fußballgeschichte zu schreiben.
Ich hatte diesen Augenkontakt mit Kimmich und ich habe den Ball sofort zu ihm geworfen. Und dann passiert das Tor mit Jamal Musiala. Das war wirklich krass.
Deutschland gegen Italien. Nations League Viertelfinale in Dortmund. Es steht 1:0. Nach dieser Szene lamentiert Italiens Torhüter Donnarumma mit seinen Vorderleuten. Es wird viel und lang diskutiert. Die Deutschen nutzen das aus. Ein Tor aus dem Nichts. Es ist der Balljunge Noel, der schnell reagiert. Erst dadurch kann Kimmich den Ball zu Musiala bringen, der zum zwischenzeitlichen 2:0 einschiebt. Und die Stars loben den da noch unbekannten Balljungen.
Ja, solche Jungs braucht man dann manchmal, um Spiele zu gewinnen.
Und dann entstehen diese Bilder. Noel bekommt den Spielball von Kimmich signiert. Dazu Freikarten und der DFB verbreitet die Geschichte via Social Media. Und Noel, der 15-jährige Schüler, der sonst beim Hombrucher SV kickt und zum ersten Mal Balljunge war, steht auf einmal im Rampenlicht.
Ich hätte niemals gedacht, dass es so weit kommen sollte, dass ich die Spieler persönlich treffe. Das war wirklich sehr krass.
Was bleibt, ist die Erinnerung an einen Sonntagabend, an dem der Balljunge seinen Idolen half, ein Tor gegen Italien zu erzielen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 25. März.
Im Südosten sorgt tiefer Luftdruck für teilweise nasses Wetter, während es im übrigen Land unter Hochdruckeinfluss trocken bleibt. Heute Nacht gibt's im Osten und Süden Schauer, stellenweise auch Gewitter. Im Norden und Nordosten zunächst oft klar, regional breitet sich Nebel aus. Am Tag in einem Streifen von Rhein und Saar bis zur Oder öfter Sonnenschein, sonst viele Wolken, besonders im Süden und Südosten teilweise kräftige Schauer und Gewitter, im Nordwesten später Regen. Im Nordosten heute Nacht um 0, sonst 8 bis 2 Grad. Morgen 10 bis 18 Grad, in Nordfriesland dagegen nur einstellige Werte. Mittwoch viele Wolken, vor allem in der Südosthälfte gebietsweise Regen, der an den Alpen länger andauert, Richtung Nordwesten recht freundlich. In den folgenden Tagen nach Nebelauflösung teils Wolken, teils Sonne. Freitag wird es von Nordwesten dann wieder wolkiger und nasser.
In den Tagesthemen fragt Ingo Zamperoni um 22.15 Uhr, warum die Kritik an Erdogans Vorgehen in Deutschland und der EU eher leise ist. Und wir sind mittendrin bei einem Fahrtraining Senioren am Steuer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.